Tja, was sagt der Marian immer, wenn er eine Predigt hat? Er ist aufgeregt, oder? Er ist heute noch mehr aufgeregt, weil sehr viele Geschwister aus Tirol da sind, was mich ganz besonders freut. Ganz herzlich willkommen. Ich denke, das ist kein Zufall. Ich denke, der Herr wollte das so, dass ihr da seid, wenn ich predige. Vielen Dank, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Natürlich auch die Geschwister aus dem Lüeheim. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch dabei seid. Eigentlich, wo ich gesehen habe, wie viele Leute da sind, wollte ich eigentlich gleich zum Markus Blitz gehen und ihm das Skript geben, weil vor so vielen Leuten habe ich noch nie gepredigt. Markus? Doch nicht. Der Markus Blitz ist nämlich in Deutschland und in Österreich unterwegs und verkündigt das Wort. Er ist Wissenschaftler und bringt den Leuten das Wort nahe. Herzlich willkommen auch er. Ich habe ein Predigtthema ausgesucht, wo es wie immer alle betrifft. Die Predigtüberschrift lautet die Macht der Zunge und die Weisheit dafür von oben. Also es betrifft uns alle. Ich denke, wir können alle sprechen. Und ihr könnt den Predigttext schon aufschlagen. Das ist immer gut, wenn man mitliest. Der Predigttext lautet Jakobus 3, 1 bis 18. Wir sehen in der Welt immer häufiger, welche Macht Worte haben und was man damit anrichten kann. Wir sehen das immer stärker in letzter Zeit. Ich möchte da ein bekanntes Beispiel hernehmen, wo der ehemalige Präsident der USA, Donald Trump, die Macht der Zunge dazu hergenommen hat, um an die Macht zu kommen und diese dann auch teilweise oder größtenteils zu missbrauchen. Wie wir derzeit mitkriegen, ist er gerade wieder dabei, Gesprochenes und Begangenes Unrecht so umzuinterpretieren, um für sich und seine Gefolgschaft daraus Kapital schlagen zu können. Also er möchte wieder eine Macht, er möchte wieder größtenteils Lügenmärchen verbreiten. Er hat auch Wahrheiten gesagt, also das wollen wir ihm nicht absprechen, aber wir kennen seine Art und Weise, wir kennen seine Methodik, wir kennen seine Worte. Er hat es geschafft, durch seine Reden so zu polarisieren, dass Amerika in vielerlei Hinsicht gespalten ist wie nie zuvor. Er hat es wirklich geschafft. Eigentlich traurig. Da gibt es Anhänger, denen er jede Lüge auftischen kann. Jede Lüge. Da sie ihm und seinen Worten ungeprüft gehorchen. Wenn diese Anhänger es oft genug hören, dann wird es wohl stimmen, wenn er das so sagt. Es gibt aber auch die anderen, die es nicht wahrhaben wollen, was er ihnen und der Welt damit antut. Die gibt es auch. Wahrscheinlich ist es die Mehrheit. Indem er auch versucht, offensichtlich Lügen als alternative Fakten zu verkaufen. Wir haben das ja immer wieder gehört. Alternative Fakten. Das ist genauso wie das, oder der Ausdruck virtuelle Realität. Entweder es ist virtuell oder es ist real. Virtuelle Realität ist für mich ein Widerspruch. Genauso wie künstliche Intelligenz. Was Künstliches kann nicht intelligent sein. Es kann nur dadurch intelligent werden, dass der Mensch ihm das eingibt, was das Gerät dann macht. Künstliche Intelligenz, naja. Können wir eine andere Predigt drüber halten. Es wird dadurch auf jeden Fall klar, Worte haben Macht. Die Macht der Zunge und die daraus resultierenden Folgen dürfen allerdings nicht unterschätzt werden. Ein weiteres Beispiel aus der Welt ist der berühmte Wettermoderator Jörg Kachelmann, den sicher jeder kennt, der von seiner Partnerin der schweren Vergewaltigung bezichtigt wurde und durch den darauf folgenden Prozess praktisch völlig von der Bildfläche verschwunden ist. Viele Menschen, auch seine Arbeitgeber, haben ihn wegen dieser Anschuldigungen einfach fallen lassen. Unschuldig, nicht schuldig, wie auch immer. Ohne genau zu wissen, ob er es getan hat oder nicht. Er wurde durch die Worte seiner Partnerin in eine Situation gebracht, die er selber nicht mehr kontrollieren konnte. Letztlich stellte sich wohl heraus, dass er diese Tat nicht begangen hat und dass Mangel an Beweisen freigesprochen wurde. Er wird jedoch selber am besten wissen, was er gemacht hat und was er nicht gemacht hat. Denn irdische Richter haben nur beschränkte Möglichkeiten. Der wahre und endgültige Richter ist Gott alleine. Gott der Herr, der gerecht richten wird. Es gibt aber auch in sogenannten christlichen Kreisen dieses Phänomen, wo selbsternannte Prediger das Evangelium durch ihre eigenartige, unbiblische Wortwahl wiedergeben wollen und dabei sehr, sehr großen Schaden anrichten können. Sie werden immer mehr, sie schießen wie Pilze aus dem Boden. Die Bibel warnt uns immer und immer wieder davor, solchen Irrlehrern und Lehrern nicht aufzuerliegen, das Wort anhand der Bibel immer genau zu prüfen. Es gibt aber auch viele positive Beispiele, die wir kennen, wo Worte und Reden, die mit Bedacht und Weisheit gesprochen werden, zum Segen für die Menschen werden können. Wie bereits erwähnt, auch was der Markus Blitz macht, ist sehr, sehr wichtig, damit die Leute erkennen, das wahre Evangelium, wer der Retter ist. Man denke da zum Beispiel an die Reden von Martin Luther. Zu seiner Zeit, als er den Menschen die biblischen Wahrheiten nahegebracht hat. Oder an die Rede von Martin Luther King mit der Rede I have a dream, kennen wir auch alle. Oder es gibt noch viele, viele weitere Beispiele, wie zum Beispiel Spurgeon, Ulrich Barzani, Billy Graham und so weiter und so fort. Aber auch Worte und Reden von uns können zum Segen für Menschen werden, die das wahre Evangelium noch nicht kennen. Durch Evangelisation zum Beispiel, durch Predigten, durch Andachten und dergleichen. Durch sorgsam gewählte, vom Heiligen Geist geleitete Reden können wir dazu beitragen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden. Worte können als Angriffswaffe gebraucht werden, um Menschen zu verletzen. Sie können Wunden schlagen und Schmerzen verursachen. Große Wunden und große Schmerzen können aber auch genau das Gegenteil bewirken. Sie können wie Balsam auf Wunden sein für das Gegenüber, demjenigen Ermutigung und Freude bringen. Auch das können Worte. Die Bibel ist voller Beispiele für die Wirkungen der Zunge zum Segen oder zum Fluch. Was Jakobus in dem Text, den wir dann gleich lesen werden, zum Ausdruck bringt, hat nichts an Aktualität verloren, rein gar nichts. Im Gegenteil, es ist heute brandaktuell, aktueller denn je. Dadurch sehen wir, dass Gottes Wort immer modern und zeitgemäß ist. Es trifft heute genauso zu wie damals. Jakobus widmete der Zunge und unserem Reden sowie der Weisheit, die man dazu benötigt, einen ganzen Abschnitt, unseren heutigen Predigttext, den uns ein Bruder aus Delft vorlesen wird. Das ist der Harry. Vielen Dank für den Dienst.
Jakobus 3, die Verse 1 bis 18. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden. Und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden, denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder. Wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Auch die Zunge, siehe, ein kleines Feuer, welches einen Wald zündet an. Auch die Zunge ist eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitter Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften.
Vielen Dank, Harry, für die Schriftlesung. Jakobus beginnt also wieder mit der Anrede, liebe Brüder. In diesem Fall sind wirklich nur Brüder gemeint und angesprochen, da laut Bibel auch nur solche lehren sollen, wie wir ja wissen. In anderen Abschnitten, wo diese Anrede gebraucht wird, sind meistens die Schwestern mit eingeschlossen. Das haben wir in einer der letzten Predigten ausführlich behandelt. Und da kam ja zum Ausdruck, dass sie dasselbe Anrecht wie Männer haben, in die Herrlichkeit Gottes einzugehen. Da gibt es keine Einschränkung. Es ist nur einfach nicht gewünscht vom Herrn, dass Frauen predigen und das Wort weitergeben. Auch da gibt es in der heutigen Zeit sehr, sehr viele Verfehlungen, wo Frauen in Positionen drängen, wo sie einfach nicht sein sollten, laut der Heiligen Schrift. In den ersten Versen 1 bis 2 warnt Jakobus davor, zu schnell ein Lehrer des Wortes zu sein. Da habe ich mir auch so meine Gedanken gemacht. Da man durch diese sehr verantwortungsvolle Tätigkeit den Geschwistern Gottes Wort auslegt und weitergibt. Dafür wird Gott diejenigen strenger beurteilen als andere Geschwister, die andere wichtige Tätigkeiten ausüben, jedoch in der Gemeinde nicht Gottes Wort austeilen bzw. auslegen. Also er hat da schon eine Ordnung reingebracht und die Gesamtheit der Geschwister, der Teil seines Leibes, wo er das Haupt ist, das sollte alles wunderbar zusammenspielen. Dessen sollten wir uns immer bewusst sein. Und sie hat dementsprechend verhalten, was sowohl im Umgang mit den Geschwistern als auch im Leben mit Gott zum Ausdruck kommen soll. Eigentlich muss. Zu der Zeit von Jakobus war es in Synagogen ja üblich, dass auch Fremde dort lehren und das Wort weitergeben durften. Einige haben sich dabei vorschnell dazu berufen gefühlt, was ihn zu der Aussage veranlasste, dass diejenigen ein strengeres Urteil empfangen werden, die sich in den Rang eines Rabbis reden wollten und ihre Zunge nicht im Zaum halten konnten. Allerdings hat der Apostel Paulus sehr oft von diesem Vorrecht in Synagogen als jemand, der durchreist, Gebrauch gemacht, was für viele sehr nützlich war, da er sich im Wort sehr gut auskannte und diesbezüglich sehr gebildet und auch sehr belesen war. Also es hatte natürlich auch seine Vorteile, wenn der Richtige vorne stand. Nicht jemand, der einfach sich berufen gefühlt hat, einfach irgendwas weiterzugeben, was nicht zur Auferbauung der Besucher gedient hat. Gott hat ihn dafür schließlich auserwählt, den Paulus, wie wir in unserer Predigtreihe in der Apostelgeschichte ja erarbeitet haben. Er schreibt weiter, dass wir uns alle mannigfaltig verfehlen und deshalb sehr sorgsam mit dem Gesagten umgehen sollen. Wir sollen mit Bedacht reden, wir sollen überlegen, was wir sagen. Wir sollen sehr sorgsam damit umgehen. Nichts scheint dabei für einen Gläubigen so gefährlich zu sein wie eine vorschnelle Zunge. Wenn er sich aber ein Wort nicht verfehlt und wenn er nicht strauchelt, ist er ein vollkommener Mann. Eine reife, vollendete Persönlichkeit. Trifft natürlich genauso auf die Frauen zu. Soweit dies bei fehlbaren Menschen heute überhaupt möglich ist. Er kann bemüht sein, den ganzen Leib in jeder Hinsicht im Zaum zu halten. Geistliche Reife setzt also ein Zähmen der eigenen Zunge voraus. Geistliche Reife setzt also ein Zähmen der eigenen Zunge voraus. Da kann ich mich auch bei der eigenen Nase nehmen. Der einzige Mensch auf Erden, der in dieser Hinsicht unfehlbar war der Herr Jesus Christus selber, als er auf der Erde war und gewirkt hat. Und unser Ziel muss es sein, ihm so nahe wie möglich zu kommen in dieser Hinsicht. Wir dürfen ihn immer und immer wieder darum bitten, uns zu helfen, besonnen mit unseren Worten umzugehen. Alleine schaffen wir es nicht. Die Zunge ist ein sehr, sehr kleines Körperteil, aber sie kann sehr viel bewirken. Matthäus 12, 36 lesen wir, ich sage euch, am Tag des Gerichtes werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen für jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Dies hat Jakobus ab den Versen 3 bis 12 sehr eindrücklich anhand von 5 Bildern verdeutlicht, was uns der Harry vorhin vorgelesen hat. Das erste Beispiel ist das Zaumzeug für ein Pferd. Jeder kennt das. Es ist so ein Stück im Mund, was dem Pferd da reingetan wird, da sind die Zügel dran. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns das somit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir wollen. Nach links, nach rechts, es bleibt stehen, es geht voran. Ebenso kann die kleine Zunge das menschliche Leben lenken, zum Guten oder zum Bösen. Menschen, insbesondere Christen, die ihre Zunge im Zaum halten können, sind auch in ihren sonstigen Lebensbereichen in der Lage, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Viele Menschen, auch Christen, benehmen sich jedoch wie ein wild gewordenes Pferd, das sich trotz Mundstück und den daran befestigten Zügeln nicht zähmen lässt. Speziell für solche Geschwister dürfen wir beten. Beziehungsweise sie sollen den Herrn nach Ermahnung selber darum bitten, dass er ihnen mit diesem doch sehr großen Problem hilft, wieder zum Segen für andere werden zu können. Das zweite Beispiel, das wir auch alle kennen, ist ein kleines Ruder, welches ein ganzes Schiff steuert und ihm durch dieses Manövrieren die Richtung bestimmt. Das berühmte Schiff Queen Elizabeth hatte ein Gesamtgewicht von knapp 84.000 Bruttoregistertonnen, also relativ sehr viel. Und das Ruder hingegen hatte nur ein Gewicht von 140 Tonnen und hat das ganze Schiff gelenkt. Dies ist nach Adam Riese weniger als ein 2.000stel des Gewichtes des Schiffes. Also ein kleines Teil kann sehr viel verursachen, was Positives oder was Negatives. So sollten wir die Macht der Zunge nicht wegen ihrer Größe unterschätzen. Es ist ein kleines Teil, aber es kann sehr viel Unheil anrichten. So eine kleine Zunge lenkt den ganzen Menschen zum Guten und zum Schlechten. Mit solchen Bildern veranschaulicht Jakobus die Macht der Zunge, die Macht der Worte. Dass Worte Macht haben, sehen wir an sehr vielen Stellen in der Bibel. Beispielsweise in Sprüche 18, Vers 21, wo geschrieben steht, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Oder in Matthäus 8, Vers 8 und 8, Vers 13 lesen wir, Herr, sagte der Hauptmann von Kapernaum, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Wir kennen das alle. Die Worte eines Hauptmannes hatten auch damals schon Bedeutung. Und es ist auch heute noch so. Doch der Hauptmann erkannte, dass Jesu Worte und Aussagen noch viel machtvoller sind als seine. In Vers 13 lesen wir dann, hierauf wandte sich Jesus zum Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen, was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Also die Worte unseres Herrn haben dann noch eine ganz andere Macht. Das dritte Bild, das Jakobus benutzt, um die Macht der Zunge zu demonstrieren, ist die Macht des Feuers. Das haben wir jetzt im Sommer ja eindringlich gesehen, wo das überall gebrannt hat, in Spanien, in Griechenland und wo auch immer. Und wo, auch in Kanada, wo riesige Wälder verloren gegangen sind. Ein kleiner Funke genügt, um eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes auszulösen. Es können ganze Wälder, Landstriche und noch viel mehr dadurch vernichtet werden. Es kann dadurch unermesslicher Schaden entstehen. Ähnlich ist es mit unserer Zunge. Sie kann sehr viel bewirken und sie wird in der Tat sehr häufig zu bösen Zwecken missbraucht. Bei all ihrer Kleinheit können ihre Auswirkungen doch verheerend groß sein. Man denke da zum Beispiel an die mitreißenden Propagandareden eines Adolf Hitlers oder eines Goebbels in der NS-Zeit. Diese Reden und deren Auswirkungen haben zum Zweiten Weltkrieg geführt, dessen Folgen uns noch allen geläufig sind. Es fing ganz klein an und hat sich nach und nach zu einem verheerenden Flächenbrand entwickelt, der die ganze Welt betraf. Jakobus schreibt, dass die Zunge eine Welt voll Ungerechtigkeit ist, die den ganzen Leib beflecken kann. Er betont ausdrücklich, dass sie selbst von der Hölle, vom Satan entzündet ist und dass wir sie selber nicht unter Kontrolle bringen können. Wir schaffen es selber nicht. Alle böse Rede hat dort ihren Ursprung. Alle böse Rede hat satanischen Ursprung. Sie ist ihrem Wesen nach zutiefst Ausdruck höllischer Wirklichkeit. Ein sehr hartes, negatives Urteil über die Zunge, die er so begründet: Sie vergiftet unser ganzes Wesen, wenn wir es zulassen. Sie kann unser ganzes Wesen vergiften, wenn wir es zulassen. Sie macht unser Reden sehr, sehr anfällig für Sünde. Dadurch schaden wir nicht nur uns selber, sondern auch anderen. Ein Mensch kann seine gesamte Persönlichkeit ins Verderben reißen, wenn er mit seiner Zunge zum Beispiel verleumdet, wenn er schimpft, wenn er lügt, wenn er flucht, wenn er lästert und so weiter und so weiter. Eine böse Zunge verunreinigt nicht nur das persönliche Leben eines Menschen, sondern vergiftet auch alle seine Handlungen. Das vierte Bild, das Jakobus verwendet, ist jenes mit den Tieren, die der Mensch bändigen, also zähmen kann. Wir kennen das alle. Alle Arten von Tieren können gezähmt werden. Delfine, Vögel, Löwen, Elefanten, Tiger, Schlangen und so weiter und so fort. Der Mensch ist in der Lage, viele, viele Tiere zu zähmen. Die Menschheit verfügt aber nicht über die Fähigkeit, die Zunge zu zähmen. Diese Unfähigkeit ist also eine moralische Unfähigkeit, eine Schwäche des menschlichen Willens. Aus dem griechischen Text entnommen heißt es wörtlich: Die Zunge kann nicht gezähmt werden von Menschen. Wenn ich hier jetzt einen Punkt machen würde, wäre das sehr, sehr traurig. Aber es geht weiter. Durch diese Tatsache, die es seit dem Sündenfall gibt, kann also nur Gott alleine dieses Organ bändigen. Nur Gott alleine. Was der Mensch von Natur aus nicht kann, kann Gott übernatürlich tun. Die einzige Möglichkeit für uns, diese zu beherrschen, ist die übernatürliche durch den Heiligen Geist. Also wenn jemand wiedergeboren ist, wenn er den Heiligen Geist in sich hat, dann kann der bewirken, dass wir gute Worte sprechen, dass keine bösen Worte aus unserem Mund sprudeln. Also durch den Heiligen Geist sind wir in der Lage, unsere Zunge zu bändigen. Mehr und mehr. Das heißt, wenn wir in der Nachfolge Jesu stehen, der Heilige Geist in uns wirkt, dann kann Gott durch ihn unsere Zunge bändigen und mehr davor bewahren, dieses instabile und wankelmütige Organ für boshafte Zwecke zu missbrauchen. Dieses unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Wörtlich lautet das auf Griechisch todtragend. Das Bild dafür ist eine tödliche Schlange, wie es in Psalm 58, Vers 9 oder Psalm 140, Vers 4 steht. Das könnt ihr selber nachlesen, das wird den Rahmen nicht sprengen. Wenn man von einer Giftschlange gebissen wird, gelangt das Gift in den Körper. Es verbreitet sich und bringt dadurch den Tod. Übertragen auf die Zunge, die satanisch geleitet ist, dringt das böse Wort in den Menschen ein und kann auch ihn tödlich verletzen. Ich habe da ein Beispiel hergenommen. Wenn man jemanden, der ohnehin schon verzweifelt ist und mit den Giftpfeilen, also mit den Worten des Satans, auch noch konfrontiert wird, der sowieso schon labil ist, ich habe das selber erlebt in unserer Nachbarschaft, und dieser sich dann daraufhin das Leben nimmt. Wir haben das in unserer Nachbarschaft erlebt. Oder wir wissen alle, wie schnell es geht, Klatsch über andere zu verbreiten. Wir wissen das alle, jeder einzelne von uns. Wie oft wurden wir schon zu verbalen Dreckschleudern? Ich konnte das nicht anders bezeichnen, das ist einfach so. Wir wurden zu wo wir über andere Unwahrheiten verbreitet haben. Wie oft schon haben wir andere kritisiert, erniedrigt, herabgesetzt, um selber besser dazustehen. Passiert uns auch als Christen immer wieder. Aber wir dürfen um Vergebung bitten. Wer kann das Leid ermessen, welches wir anderen dadurch zugefügt haben? Wer kann das ermessen? Denken wir auch an die Scham, die Tränen, die Bitterkeit, die uns bevorstand, als wir uns beim anderen entschuldigen mussten. Ein einmal gesagtes Wort kann nicht mehr zurückgeholt werden. Es ist ausgesprochen, es ist gesagt. Es ist gesprochen und es wirkt wie das tödliche Gift. Was ist dafür die Lösung? Wir sollten jeden Tag dafür beten, dass uns der Herr vor Klatsch, Tratsch und lieblosem Gerede bewahrt. Wir dürfen ihn darum bitten. Wenn wir gegen jemanden etwas haben, dann sollten wir direkt zu ihm hingehen, ihm mit Liebe begegnen und am besten gemeinsam darüber beten. Das wäre am allerbesten. In Sprüche 10, Vers 19 lesen wir, wer viele Worte macht, kann Fehler nicht vermeiden. Wer aber seine Zunge im Zaum hält, der ist klug. In Matthäus 12, Vers 34 bis 35 spricht Jesus zu den Pharisäern. Ihr kennt das alle. Ihr Schlangenbrut, wie solltet ihr auch Gutes reden können, wo ihr doch so böse seid? Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. In Epheser 4, 29 lesen wir, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen, vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Man kann sich selber kleine Fragen auferlegen, die da sein könnten. Ist es wirklich wahr, was ich da von mir gebe? Stimmt das wirklich? Sind meine Worte liebevoll und dienen zur Auferbauung des anderen? Haben meine Worte irgendeinen Nutzen, wenn ich sie spreche? Wir sollten also immer wachsam sein in unserem Tun, Handeln und bei der Wahl unserer Worte. Wenn es jedoch wieder einmal geschehen ist, dass andere uns mit ihren Worten verletzt haben, dann sollten wir von ganzem Herzen vergeben. Vergebung ist das beste Gegengift gegen solche Vergiftungen. Es wirkt wahre Wunder. Wir kommen zum fünften Bild, das uns da in der Bibel gezeigt wurde. Dabei veranschaulicht uns Jakobus das Bild mit der Quelle, aus der nicht süßes und bitteres Wasser fließen kann. Das geht nicht. Wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, kann nicht süßes und bitteres Wasser rauskommen. Das geht nicht. Oder salziges Wasser. Oder man hat eine Leitung, die zwei Schächte hat. Aber ich glaube, das hat niemand zu Hause. Auch ein Feigenbaum kann keine Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen. Auch kann eine salzige Quelle, wie eben erwähnt, nicht süßes Wasser geben. In Vers 9 lasen wir, mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihm fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Wir haben ja vorhin gehört, dass die Zunge von uns Menschen alleine nicht zu bändigen ist. Sie eine ungeheure Macht hat. Sie wird oft zum Bösen missbraucht, das haben wir vorhin gehört. Und nun sehen wir, dass wir mit diesem kleinen Organ sowohl Gott loben, als auch Menschen fluchen können. Das geht eigentlich gar nicht. Jakobus meinte Vers 10, dass dies nicht so sein darf. Es ist völlig klar, was der Apostel uns damit sagen will. Völlig klar. Die Zunge eines Gläubigen soll nicht zu den christlichen Wesen völlig entgegengesetzten Reden missbraucht werden. Wir dürfen nicht doppelzüngig unterwegs sein. Und wenn wir es dann trotzdem tun, dann dürfen wir den Herrn um Vergebung bitten. Wir sollen auch keine sogenannten Hüllwörter, die im Grunde genommen Flüche sind, verwenden. Wird auch immer wieder gemacht. Als da wären, O Gott, Jesus, Herr je, meine Güte, um Himmels Willen, verdammt und so weiter und so fort. Ich soll auch nicht zum Spaß Bibelzitate hernehmen, da sie bei solchen Situationen absolut nicht angebracht sind. Wir dürfen als Christen auf keinen Fall, wie erwähnt, doppelzüngig unterwegs sein wie eine Schlange, da es sich für einen Nachfolger Jesu nicht geziemt. Es gehört sich nicht. Ein Ja muss ein Ja sein und ein Nein muss ein Nein sein. Auch dies lesen wir im Wort Gottes. Der Heilige Geist hilft uns mehr und mehr dabei, unsere Zunge mit Bedacht einzusetzen, um sowohl den Herrn damit zu loben, als auch im Alltag, im Umgang mit Geschwistern, Familienangehörigen, Arbeitskollegen, die jetzt der Philipp auch hat, diese zum Guten zu gebrauchen. Selbst Feinden gegenüber sollten wir das tun. Das fällt uns ja dann besonders schwer. Der will mir nichts Gutes und ich soll meine Zunge zum Guten gebrauchen. Wenn ich mich da im Straßenverkehr so hernehme, dann muss ich noch hart dran arbeiten. Wir sollen sie segnen, anstatt zu fluchen oder zu schimpfen. Anhand dieser Beispiele, die Jakobus uns in seinem göttlich inspirierten Brief mitgeteilt hat, sehen wir, dass die Zwiespältigkeit unserer Worte eine unnatürliche Situation ist, die es seit dem Sündenfall gibt. Hätte es den Sündenfall nicht gegeben, wäre es nicht so. Nur der Herr Jesus kann uns aus dieser Zwickmühle befreien. Er einzig und allein, indem er durch den Heiligen Geist in uns wirkt. Wir müssen das Ganze aus der Sicht unserer neuen Natur, unseres neuen Herzens sehen. So wie eine Pflanze nur eine Sorte Früchte hervorbringen kann, nämlich ihre eigenen, so sollte der Mensch, der bei der Wiedergeburt ein neues Wesen mit göttlichem Erbgut erhalten hat, nur gute Worte hervorbringen, die seinem neuen Wesen auch entsprechen. Sonst sind wir gleich wie die Welt. Wahre Worte, liebevolle Worte, nützliche Worte, hilfreiche Worte, auferbauende Worte und so weiter und so weiter. Von diesem Bibelabschnitt lernen wir aber auch, dass es manchmal sinnvoller ist, weniger zu reden und vielleicht einfach mehr zuzuhören. Manchmal gar nicht verkehrt. In Jakobus 1,19: Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören. Aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird. Das ist vielleicht besser, wir halten den Mund. Nun kommen wir zum zweiten Abschnitt, wo es um die Weisheit von oben geht. Jakobus beginnt diesen Abschnitt in Vers 13 mit der Frage: Wer ist weise und verständig unter euch? Wer ist weise und verständig unter uns? Diese Frage war also ein Aufruf praktisch zur Selbstprüfung für jeden Einzelnen. Dieses Begriffspaar weise und verständig wird im Neuen Testament nur hier verwendet, in diesem Zusammenhang, nirgendwo anders. Das griechische Wort für weise bedeutet, moralische Einsicht zu besitzen, was sich auf die Entscheidungsfähigkeit im praktischen Bereich der Lebensführung widerspiegeln sollte. Man sollte das täglich an uns sehen, nicht nur im Gottesdienst, nicht nur in der Gebetsstunde, nicht nur im stillen Kämmerchen, sondern immer. Das griechische Wort für verständig bezieht sich auf die Fähigkeit, umfassende Kenntnis für spezielle Situationen zu erbitten und dementsprechend einzusetzen. Wenn also jemand unter uns nach diesen zwei Kategorien weise und verständig ist, zeigt er aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Die wahre Erprobung der Weisheit sind nicht Worte, sondern Werke eines guten Wandels. Die wahre Erprobung der Weisheit sind nicht Worte, sondern Werke eines guten Wandels. Weisheit muss sich also durch Werke erweisen, genauso wie der Glaube. Denn wir kennen ja alle die Stelle, dass Glaube ohne Werke tot ist. Wenn wir keine Früchte an demjenigen sehen, wo man einfach nichts erkennen kann, dann muss man hinterfragen, ob der wirklich den Heiligen Geist hat. Weiter schreibt Jakobus über die Sanftmut der Weisheit. Diese Sanftmut ist nahe an den Eigenschaften Demut, Geduld und Liebe dran. Doch würde ich sagen, dass die Betonung hier auf der Demut liegt, in der eine Sanftheit, Unterwürfigkeit und Milde praktisch mitschwingt. Das Gegenteil also von Arroganz und Selbstbehauptung. Genau das Gegenteil. Die griechische Weisheit hat mit einer großen Anhäufung von abstrakten und philosophischen Wissen zu tun. Im jüdischen Gedankengut befasst sich die Weisheit mit praktischer, mit moralischer Einsicht, die sich auf der Kenntnis Gottes und seines Wortes gründet. Ganz was anderes. Jakobus gebraucht in seinem Brief die jüdische Vorstellung von Weisheit, die mit praktischen Situationen eben der Lebensführung zu tun hat. In Vers 14 bis 16 haben wir gelesen, dass falsche Weisheit das Ergebnis einer unbeherrschten Zunge ist. Von bitterem Neid hat der Harry gelesen, dass man beispielsweise anderen ihren Erfolg nicht gönnt. Hat was mit Neid zu tun. Oder der Nachbar hat ein Riesenhaus, habe ich nicht. Da könnte ich ja neidisch werden. Oder schon wieder ein neues Auto. Kann ich mir nicht leisten. Na, da wird der Neid aufkommen. Oder Streit in euren Herzen bezieht sich auf eben diese Streitsucht, auf bittere Auseinandersetzungen, auf Rivalität, auf selbstsüchtigem Ehrgeiz und so weiter und so weiter. Weiters heißt es, rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Also sich selber rühmen, was für ein toller Hecht man ist. Mit etwas prahlen, mit etwas angeben, was man alles Tolles kann. Schadenfreude empfinden für andere. Ach, ist das jetzt ereilt, das finde ich gut. Oder arrogant sein, Überlegenheit vortäuschen. Oder der Begriff lügt nicht der Wahrheit heißt, dass man der Wahrheit, bezogen auf die Wahrheit des Evangeliums, widerspricht und sich unchristlich verhält. Wenn man also diese drei Eigenschaften vorweist, resultiert daraus, dass man gegen die Wahrheit lügt. Ich musste das mehrmals nachlesen, um es zu verstehen. Wenn man also diese drei Eigenschaften vorweist, resultiert daraus, dass man gegen die Wahrheit lügt. Man lügt gegen Gottes Wort. Man lebt ein Leben, welches nicht mit Gottes Wahrheiten übereinstimmt. Somit entwickelt sich eine falsche Weisheit aus diesem moralischen Zustand, der sich von einer nicht zu bändigen Zunge hervorgebracht wird. Dies ist etwas in unseren Herzen, weil das Herz die Quelle aller moralischen Handlungen ist. Unser Herz, wie wir anfänglich gehört haben. In Vers 15 beschreibt Jakobus, dass es sich dabei um falsche Weisheit handelt. Diese Weisheit stammt nicht aus einer himmlischen Quelle. Diese ist irdisch, diese ist sinnlich, diese ist teuflisch. Das haben wir vorhin gelesen. Irdisch bedeutet an die Erde gebunden, weltlich, nicht von Gott, sondern von den Menschen. Sinnlich, also es steht in meiner Übersetzung so, bedeutet, es ist etwas, das aus der sündigen, gefallenen Natur des Menschen entstammt. Das Wort sinnlich wird auch in Judas 19 für einen Menschen gebraucht, der nicht den Heiligen Geist hat. Teuflisch, dämonisch, das klingt schon so komisch. Diese Weisheit hat satanischen Ursprung und charakterisiert einen bösen Geist, der nicht von Gott stammen kann. Geht nicht. Falsche Weisheit entspringt also der Welt, dem Fleisch und dem Teufel. Dies sind die drei Fronten der geistlichen Kriegsführung. In Vers 16 lasen wir, denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Es herrscht Anarchie, Chaos und Durcheinander. Der Ausdruck in Vers 17, böse Dinge, bezieht sich auf sündige Handlungen und auf alle Formen der Bosheit, insbesondere auf moralische Übel. Die Ergebnisse dieser falschen Weisheit sind also Zerrüttung und Sündhaftigkeit. In den Versen 17 und 18 lasen wir, Die Weisheit von oben her ist aber zuerst lauter, dann friedfertig, dann gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Wahre Weisheit ist also das Ergebnis einer gebändigten Zunge. Dieses Aber in diesem Vers bildet also einen krassen Gegensatz zu dem, was wir vorhin gehört haben. Krasser Gegensatz. Da geht es um Lauterkeit oder Reinheit im Herzen. Diese innere Qualität der Weisheit durch ein reines, unbeflecktes Herz ist die wichtigste Eigenschaft, da sie eben das Innerste eines Menschen betrifft, wie wir es heute bereits gehört haben, das Herz. Es kommt also im Leben immer auf eine reine Herzenshaltung an. Dort ist die wahre Weisheit zu finden. Dann geht es weiter mit den sogenannten äußeren Eigenschaften wie friedvoll oder friedfertig. Jemand, der friedvoll ist, ist jemand, der Frieden fördert. Der möchte, dass es friedlich abgeht. Er ist darauf bedacht, friedensstiftend zu sein. Er versucht, Trennungen zu heilen und Konflikte zu lösen und nicht den Konflikt noch anzuheizen. Oder gütig oder milde. Er ist vorausschauend. Er ist höflich. Er ist vernünftig. Er ist freundlich. Er lässt sich etwas sagen, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Jeder weiß alles besser. Oder findet irgendeine Stelle im Internet, wo er eine Bestätigung für seine Aussage findet, dann muss es natürlich richtig sein. Ist nicht immer rechthaberisch, sondern lässt sich auch was sagen, auch wenn es seiner Meinung zuerst konträr gegenübersteht. Vielleicht muss man das einfach mal sacken lassen. Vielleicht muss man mehr darüber reden. Vielleicht muss man einfach mal das Gegenüber verstehen. Was will er mir eigentlich sagen? Vielleicht kann er sich nur nicht richtig ausdrücken. Und er hat die Bereitschaft, nachzugeben. Das ist auch eine Eigenschaft, die man lernen kann. Im Gegensatz zur Sturheit und Unnachgiebigkeit, die sehr oft die Oberhand hat. Sehr, sehr oft. Oder Barmherzigkeit, barmherzig sein, bringt Mitgefühl, Mitleid, freundliche Handlungen, hilfreiche Taten für andere hervor. Für andere hervor, nicht für sich selber. Das Wort Früchte steht dabei in der Mehrzahl, da es aus einer Vielzahl guter Werke resultiert. Oder unparteiisch sein, auch ganz schwierig. Unparteiisch sein heißt, für niemanden Partei zu ergreifen. Es bedeutet auch, ungeteilt zu sein und durch diese Eigenschaft keinen Missklang erzeugen. Manchmal auch nicht so einfach. Oder ungeheuchelt, ohne Heuchelei sein. Diese Eigenschaft kann man so charakterisieren, indem man sagt, dass derjenige aufrichtig, echt, ungespielt und frei von Vortäuschungen agiert. Er ist frei von Vortäuschungen. Er muss kein Schauspieler sein, er muss nichts vortäuschen. Er kann sozusagen authentisch sein, so wie er ist oder so wie der Herr ihn leitet. Diese Eigenschaften der wahren Weisheit verkündet Jakobus im Vers 18 als das Ergebnis wahrer Weisheit. Die Früchte der Gerechtigkeit werden also in Frieden gesät von Friedensstiftern, wie wir gelesen haben, die sich an den Früchten ihrer Arbeit freuen. Man kann sich selber dran freuen, aber es dürfen sich auch Geschwister dran freuen, an den Früchten, die sichtbar sind und werden. Und diese können nicht hervorgebracht werden, wenn ich in einem Zustand von Streit, Neid, Selbstsucht und dergleichen mich befinde, dann geht das nicht, das funktioniert dann nicht. Dann hat man Groll im Herzen, dann hat man etwas, was nicht ausgeräumt ist, was nicht vergeben ist. Das alles sind Produkte der falschen Weisheit, die nicht von oben kommt, kommt nicht von Gott. Lasst uns also danach streben, mit Gottes Hilfe diese Eigenschaften hervorzubringen. Und auch immer danach trachten, ein reines, unbeflecktes, dem Herrn wohlgefälliges Herz zu haben. Das muss unsere Bestrebung sein. Und falls jemand unter uns ist, der vielleicht in letzter Zeit einem Bruder, einer Schwester lieblos und rechthaberisch irgendetwas gesagt hat, so gibt es nachher, zum Beispiel beim Stehkaffee oder auch danach, die Möglichkeit, sich zu treffen, es auszuräumen, um diese Situation in Liebe zu bereinigen und nicht, dass es in einem wirkt wie das Gift. Vielleicht ist es die Dosis des Giftes, die einen noch nicht umbringt, aber es macht was in einem. Man spürt es, da stimmt was nicht. Ich habe Gift in mir. Auch dürfen diejenigen gerne gemeinsam dafür beten, das vor den Herrn bringen, wie erwähnt. Das Schönste, was dann daraus resultieren kann, ist, wenn einem der andere dann vergibt. Der Herr Jesus hat uns vorbildlich vergeben und vergibt uns auch nach wie vor, wenn wir ihn darum bitten. Er muss immer unser Maßstab bleiben, immer. In diesem Sinne wünsche ich euch und uns Gottes reichen Segen und dass wir in der Lage sein werden, Kraft des Heiligen Geistes, unsere Zunge besser im Zaum zu halten. Amen.